Paulus und seine Mitarbeiter. Das ist der Titel für die Predigt heute und der Untertitel im Mitarbeiter als Quelle von Ermutigung und Freude. Und einen dieser Mitarbeiter haben wir gerade ganz kurz kennengelernt. Also der Silas trägt ja vorläufig einmal nur den Namen, aber wir beten, dass er auch ein solcher Mitarbeiter im Reich Gottes wird. Heute werden wir zwei Mitarbeiter kennenlernen, nämlich Timotheus und einen zweiten Mann namens Epaphroditus. Er ist ein Zungenbrecher, aber man muss einfach öfters lesen und dann geht es über. Timotheus und Epaphroditus, das sind zwei Männer, die in diesem Brief vorkommen. Und dann werde ich im Laufe der Predigt auch einen kurzen Exkurs machen auf den Silas, weil er eine sehr wichtige Persönlichkeit ist in der Missionsarbeit des Paulus. Wir wollen gemeinsam den Text lesen aus Philipper 2, die Verse 19 bis 30. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Wohlergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird, denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir am Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs, zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tode nahe. Aber Gott hat sich seiner erbarmt. Aber nicht nur seiner, sondern auch meiner, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun desto eilender gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt sei. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahegekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Amen. Das ist Gottes Wort, das wir gemeinsam betrachten wollen. Wir lernen zwei Mitarbeiter kennen, Timotheus und Epaphroditus. Und wir sehen, dass Paulus zu beiden eine spezielle Beziehung hat, eine tiefe Beziehung hat. Über den ersten, über den Timotheus, sagt er, dass er wie ein Kind dem Vater, also dass sie gemeinsam wie Sohn, Vater und Sohn am Evangelium gedient haben. Das ist eine ganz, ganz tiefe Beziehung. Also das ist nicht eine Geschäftsbeziehung, sondern das ist eine tiefe zwischenmenschliche Beziehung, die hier zwischen Paulus und diesem Mitarbeiter des Paulus entstanden ist. Genauso aber nennt er auch den Epaphroditus meinen Bruder. Nicht einfach Epaphroditus, ein Bruder im Herrn sozusagen, so, sondern mein Bruder. Hier ist eine persönliche, menschliche, zwischenmenschliche Beziehung da, die darüber hinausgeht, dass er ein Bruder im Herrn ist. Er ist ein Mitarbeiter und Mitstreiter. Also sie kämpfen gemeinsam in diesem großen Werk des Herrn. Er ist ein Abgesandter, das ist das Wort Apostolos, der Apostel der Gemeinde, ein Gesandter der Gemeinde. Und er ist ein Diener seines Bedarfs. Und zwar geht es dabei darum, dass dieser Epaphroditus eine Geldgabe von Philippi nach Rom zu Paulus gebracht hat. Paulus sitzt im Gefängnis, wie wir schon mehrmals gehört haben in diesem Brief. Und ist eigentlich abhängig davon, dass er irgendwie überleben kann. Und die Gemeinde in Philippi bringt ihm eine Geldgabe durch diesen Epaphroditus und er nennt ihn Diener meines Bedarfs. Und dieser Begriff ist eigentlich der Liturg. Das ist ein gottesdienstlicher Begriff. Dieser Epaphroditus ist ein Liturg für die Bedürfnisse des Paulus. Beide Männer haben eines gemeinsam, nämlich sie sind Gesandte von Paulus. Paulus möchte sie senden und Gesandte für Paulus in seinem Namen, damit sie das, was Paulus am Herzen liegt, er kann nicht, er sitzt im Gefängnis, weitergeben können an die Gemeinde in Philippi. Bei Timotheus sagt er, ich hoffe aber im Herrn Timotheus bald zu senden. Es ist noch nicht so weit, sagt Paulus. Er hofft im Herrn. Was beinhaltet das? Das beinhaltet, dass Paulus darüber nachdenkt, dass Paulus darüber betet, wann es denn nun der Zeitpunkt ist, dass er diesen Timotheus senden kann. Er hofft im Herrn Jesus, ihn zu senden. Den anderen, den Epaphroditus, lesen wir, da sagt Paulus, ich habe es für nötig gehalten, ihn zu senden. Und ich habe ihn umso eilender gesandt. Bei dem einen wartet er und muss warten sozusagen. Bei den anderen sagt er, ist die Sache völlig klar, ich sende ihn. Ich weiß nicht, ob es euch nicht auch so geht, diese wichtige Frage, wann ist was dran im Leben? Und wie kommen wir drauf, wann was dran ist im Leben? In der Heiligen Schrift ist diese Frage, wird überschrieben mit dem Begriff der Weisheit. Der Weise weiß, wann was dran ist. Und es ist interessant, dass wir im Alten Testament eine ganze Kategorie von Büchern haben, die nennt sich Weisheitsliteratur. Und diese Weisheitsliteratur hat Gott uns gegeben in Ergänzung zum Gesetz. Im Gesetz sind die Gebote niedergelegt. Aber es gibt kein Gebot, wann Paulus den Timotheus senden soll. Auch wir erleben in unserem Leben ständig Situationen, da gibt es kein Gebot, kein Gesetz. Da braucht es Gottes Weisheit. Da dürfen wir die Weisheitsliteratur zu Rate ziehen, aber es ist oft zu spät, dass wir es dann lesen, wenn es soweit ist. Die Weisheitsliteratur, die ganze Bibel, das Wort des Lebens, wie es heißt, sollte etwas sein, was ständig da ist und unser Denken prägt. Und dann werden wir weise in Kombination mit einem ernsthaften Gebet zu Gott. Gebet und Wort Gottes gehört zusammen. Und nun sendet also Paulus diesen Epaphroditus, Timotheus will er später senden, und schauen wir uns doch kurz an, von wo, wohin diese Männer gesandt werden. Hier eine Karte mit den Missionsreisen des Paulus. Drei Missionsreisen und eine Reise nach Rom sind uns berichtet in den Heiligen Schriften des Neuen Testaments. Und die gesamte damalige Welt, ich habe hier einen Ausschnitt gemacht, aber im Wesentlichen handelt es sich um die gesamte damalige Welt, in der Paulus mehr oder minder unterwegs war. Paulus selber sitzt also da hier in Rom im Gefängnis. Das ist ja dieses Bildchen Rembrandt, Paulus im Gefängnis. Und von dort haben die Philipper, der Philippi ist hier, da haben sie den Epaphroditus hingesandt und jetzt will Paulus ihn wieder zurücksenden. Da muss er da so runterreisen mit dem Schiff, dann daher, dann nach Korinth und entweder dann über den Seeweg weiter oder über den Landweg weiter nach Mazedonien. Das waren gewaltige Reisen und wir haben gesehen, dass dieser Epaphroditus sich sogar in Lebensgefahr begeben hat. Und nun der kurze Exkurs zu dem Silas. Wo kommt denn dieser Silas her? Der Silas, der stammt von Jerusalem. Es ist ein Jude, aber interessanterweise ein römischer Jude, der das römische Bürgerrecht hat und darum heißt er auch Silvanus. Silas oder Silvanus ist derselbe Name, derselbe Begriff, der für dieselbe Person verwendet wird. Und dieser Silas, Silvanus, spielt eine ganz wichtige Rolle bei dem sogenannten Apostelkonzil, das wir in Apostelgeschichte 15 lesen, wo die Christen zusammengekommen sind und sich die Frage gestellt haben, wie gehen wir jetzt mit den Gläubigen um aus den heidnischen Völkern? Und dort wurde ein Beschluss gefasst. Und diesen Beschluss hat Silvanus oder Silas und Judas, die beide Propheten waren, wie wir gelesen haben, haben gemeinsam mit Paulus diesen Beschluss nach Antiochien gebracht. Das war sozusagen die heidnische Zentrale, das ist die jüdische Zentrale, das ist die heidnische Zentrale, von wo aus Paulus seine Missionsreisen startet. Und dorthin haben sie die Beschlüsse gebracht. Und dieser Silas spielt eine ganz wichtige Rolle dabei. Und dann wählt Paulus den Silas aus für die zweite Missionsreise. Und das sind die grünen Pfeile, sie wandern hierher, in die heutige Türkei. Und hier treffen sie, in der Region von Derbe und Lystra, treffen sie auf Timotheus, der damals ein ganz junger Mann war. Und Paulus wählt ihn auch aus als seinen Begleiter. Und sie wandern weiter, sie wollen eigentlich hier hoch, aber der Heilige Geist verhindert es, heißt es. Und sie wandern dann durch eine Vision geführt, kommen sie nach Europa, nach Philippi. Und Philippi, an die Gemeinde, dieser Philipperbrief geschrieben wurde, war die erste Gemeinde in Europa. Und dorthin sind also diese Leute unterwegs, der Paulus, der Silas und der Timotheus. Und in Philippi verkündigen Silas und Paulus das Evangelium und sie erregen den Zorn von Leuten, die ein spirituelles Medium hatten. Paulus treibt dieser Frau den Dämon aus und sie kann nicht mehr wahrsagen und die Leute, die diese Sklavin hatten, verlieren viel Geld. Und dann kommt der Widerstand und sie kommen ins Gefängnis. Paulus und Silas kommen ins Gefängnis und werden durch das übernatürliche Eingreifen Gottes befreit. Gewaltige Geschichte, sehr schöne Geschichte. Und es geht aber weiter. Sie bleiben nicht in Philippi, sie müssen weg. Sie kommen nach Thessaloniki, wie man heute sagen würde, Thessalonich. Dann nach Beröa und werden immer wieder vertrieben, sodass Paulus letztlich nach Athen runter muss und dann nach Korinth geht. Aber Silas und Timotheus bleiben in dieser Region Mazedonien zurück und dienen den Gemeinden in Mazedonien. Das ist Thessalonich, Philippi und vielleicht auch noch in anderen Städten. Und Paulus ist alleine in Athen. Und dann zieht er weiter nach Korinth, ohne Mitarbeiter. Und nun lesen wir einen ganz spannenden Vers, nämlich in der Apostelgeschichte 18 heißt es dann, aber als sowohl Silas als Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Seht ihr das? Dass er vorher, als er allein war, nicht die innere Kraft hatte, das Evangelium zu verkündigen. Er war angewiesen darauf, auf die Gemeinschaft mit seinen Brüdern, mit Silas und Timotheus. Und als sie jetzt endlich kamen, das sind sicher Wochen, Monate vergangen, als sie jetzt endlich runterkommen, wird Paulus bedrängt, das Evangelium zu verkündigen. Und das heißt speziell den Juden, das war immer der erste Schritt, den Paulus gemacht hat bei der Verkündigung. Und so können wir sagen, Paulus ist durch und durch ein Teamplayer. Paulus ist nicht der Einzelgänger, der durch die Gegend rast, sondern er ist ein Mann Gottes, der Mitarbeiter um sich sammelt. Und damit erfüllt er einen Weisheitsspruch, den wir in den Sprüchen lesen: Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Das ist ein Weisheitsspruch, den wir tagtäglich und in der Gemeinde ständig erleben können. Ich sitze zu Hause, mache mir Gedanken, wie wird das wohl werden, wie wird jenes werden. Ich rufe jetzt den an, ich treffe mich mit dem, wir besprechen das. Und plötzlich merkt man, wie das zu leben beginnt und dort, wo die Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Paulus hatte viele, viele Mitarbeiter. Ich habe hier einige aufgelistet, eine riesige Liste. Der erste war der Barnabas. Man müsste fast sagen, Paulus war der Mitarbeiter von Barnabas, denn der Barnabas hat den Paulus in den Dienst reingenommen. Aber dann sehen wir schon Silas und Timotheus, die nächsten ganz wichtigen Mitarbeiter, die wir schon kurz kennengelernt haben. Aber es ist eine lange Liste und diese Liste, die hier steht, ist sicher nicht abschließend. Da gibt es noch weitere Namen. Da sind die Namen, die wir jetzt auch kennengelernt haben. Epaphroditus aus Philippi. Wir werden im Philipperbrief eine Euodia und eine Syntyche, zwei Frauen kennenlernen, die auch Mitarbeiter des Paulus waren. Wir werden einen Clemens kennenlernen. Und dann hat es, wie gesagt, einen Titus, einen Lukas, Prisca und Aquila, ein Tychikus, Trophimus, Markus und so weiter und so weiter und so weiter. Und jeder einzelne dieser Mitarbeiter bringt Paulus eine hohe Wertschätzung entgegen. Timotheus zum Beispiel ist sogar ein Mitautor dieses Philipperbriefes. Und Paulus begegnet seinen Mitarbeitern auf Augenhöhe. Er sagt: Schau, du bist mein Mitarbeiter vor dem Herrn. Ich bin alleine nichts. Ich kann das alleine nicht tragen. Dieses große Werk. Und hier haben wir bereits die erste Anwendung für uns, nämlich die Frage, mit welcher Einstellung begegnen wir unseren Mitarbeitern in der Gemeinde? Jeder von uns ist irgendwie in einer Art und Weise, wenn er in der Gemeinde engagiert ist, mit Mitarbeitern gemeinsam am Werk. Wie begegnen wir diesen unseren Mitarbeitern, begegnen wir ihnen auf Augenhöhe mit Respekt? Dass wir sie ernst nehmen oder glauben wir, dass wir alles besser wissen und die anderen müssen letztlich nur das machen, was ich für richtig und wichtig halte? Vielleicht sind wir sogar Hauptleiter in einem Team. Vielleicht sind wir Ressortleiter. Vielleicht sind wir Gemeindeleiter. Vielleicht sind wir Pastor, das sage ich zu mir selber. Wie begegnen wir unseren Mitarbeitern? Wenn Pastoren unter sich sind und miteinander reden, dann hört man sie oft sagen: meine Gemeinde. Mich schreckt es jedes Mal, es durchzuckt mich, weil es ist ein Versprecher und es ist eine, ich weiß nicht was, aber es stimmt einfach nicht. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist die Gemeinde Jesu Christi, in der er mich und andere als Diener hineingestellt hat. Und wenn wir schon von mein oder so sprechen, dann lasst uns unsere Gemeinde sagen. Das, was in dieser Gemeinde vor sich geht, an Guten und Schlechten, das ist das Ergebnis von dem, was wir alle miteinander machen. Wir haben alle, jede einzelne Verantwortung dafür, was in dieser Gemeinde geschieht. Und wenn wir glauben, oder wenn ich glaube, dass es meine Gemeinde ist, oder wenn die Gemeinde das glaubt, dann sind wir auf einem ganz furchtbaren Holzweg. Ganz furchtbarer Holzweg. Der Pastor kann die Gemeinde nicht herumreißen. Er kann vieles zerstören, wenn er nicht dient in der Demut des Herrn. Er kann vieles fördern, wenn er treu ist. Aber wie sich das entwickelt, das Wachstum, inneres und äußeres Wachstum, das ist breiter aufgesetzt. Und genauso wenig, wie der Pastor sagen darf, meine Gemeinde, darf ein Leiter sagen, mein Team, mein Ressort. Da sind wir auf einem falschen Weg unterwegs, wenn wir das glauben. Wenn Paulus nicht so dachte, wer sind wir, dass wir so denken? Das ist vielleicht das, was wir uns merken können. Und nun sehen wir, dass diese Mitarbeiter eine Quelle für Ermutigung und Freude sind. Paulus sagt, dadurch, dass er den Timotheus bald sendet und dann erfahren wird dürfen, wie es der Gemeinde in Philippi geht, wird er auch wieder guten Mutes sein. Und später sagt er, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte, damit ich weniger betrübt sei. Auch hier sehen wir, dass Paulus kein Superapostel ist. Er ist betrübt, er ist entmutigt, er hat Traurigkeit auf Traurigkeit. Er braucht seine Mitarbeiter zur Ermutigung, zur Unterstützung. Und da freue ich mich mit Paulus, dass er treue, hingegebene Mitarbeiter hat, Freunde hat, einen geistlichen Sohn hat sozusagen, die ihn ermutigen, aber nicht nur ihn persönlich, sondern auch die Gemeinde in Philippi. Das kommt aus dem Text klar heraus. Und hier haben wir wiederum diesen Begriff der Freude, der uns ja durch den ganzen Philipperbrief begleitet, dass dieser Epaphroditus eine Quelle der Freude für die Philipper ist. Also ein Mensch wird zur Quelle der Freude für andere Menschen. Und auch für Paulus ist dieser Epaphroditus eine Quelle der Freude geworden. Er hat ihm eine Gabe gebracht, eine Geldgabe, sodass er sagt, ich habe Überfluss. Ich bin reich gesegnet mit diesen irdischen Gaben, die er braucht, um überleben zu können. Und jetzt ist die Frage, was sind die Kennzeichen eines solchen Mitarbeiters, der zur Ermutigung und zur Freude wird? Das ist ja das, was uns ja, mich brennend interessiert. Ich hoffe, auch euch interessiert es. Wie werden wir zu Mitarbeitern, die eine Quelle der Ermutigung und Freude werden? Denn so wird dann die Heilige Schrift relevant für uns, indem wir hier Prinzipien herausarbeiten, die wir auf unser Leben anwenden können. Ich möchte zwei dieser Kennzeichen uns vorstellen. Das erste Kennzeichen ist das, was der Vers 21 ein eher überraschender Vers ist. Aber an diesem Vers sehen wir, was die Gesinnung, was ein Kennzeichen eines Mitarbeiters im Reich Gottes ist. Paulus sagt hier, alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Alle suchen das Ihre. Nur Timotheus sagt, da kann ich schicken. Nur bei Timotheus weiß ich, dass er die rechte Gesinnung hat und euch als Gemeinde dienen kann. Boah, mich hat das irrsinnig getroffen. Ist das möglich, dass in dieser Umgebung, in der Paulus sich aufhält, da gab es doch mehr Christen als nur den Timotheus. Ist es wirklich so, dass alle das Ihre suchen? Ein schwieriger Vers, ich kann den nicht bis ins letzte Detail auslegen, ich muss es einfach einmal so annehmen, offensichtlich war es so, dass er auch unter den Christen, mit denen er dort in Kontakt war, diesen Eindruck hatte. Und wenn er so etwas sagt, das sagt er nicht aus dem Bauch heraus, da ist er sich sicher. Aber eines können wir ganz sicher sagen, es ist das Normale. Es ist eine Realität, dass der natürliche Mensch auf die eigenen Interessen schaut. Das ist das Normale. Und das muss uns bewusst sein. Das muss uns bewusst sein, dass wir auch uns immer wieder prüfen vor Gott. Mache ich das, was ich mache, um Gott zu dienen, um Gott die Ehre zu geben, oder ist da eine eigene Ehre dabei? dass ich zeigen kann, wie toll ich bin. Das ist eine Prüfung, die müssen wir jeder vor Gott immer wieder neu uns fragen. Und es ist so schön, dass wir das sagen dürfen. Weil wir einen Herrn haben, der barmherzig ist, der sagt, schau, Peter, schau da, pass auf, da bist du in Gefahr. Und dann darf ich die Zurechtweisung annehmen und wieder neue Wege gehen mit dem Herrn. Das ist der Unterschied zu einem weltlichen Herrn, der draufhaut. Wir haben einen Herrn, der barmherzig ist, aber wir wollen mit all dem zu Gott kommen. Übrigens, an der Stelle möchte ich euch einen Spruch von Otto weitergeben. Kennt jemand diesen Klamauken Otto? Also, dass der es in eine Predigt schafft, hätte er sich wahrscheinlich auch nicht gedacht. Aber wisst ihr, was der sagt? Das hat mich wirklich umgehauen. Er sagt, alle denken nur an sich. Nur ich denke an mich. Das müssen wir uns merken, oder? Und da muss er sagen, der Otto, der durchschaut das Wesen des Menschen. Und es ist interessant, dass Paulus die Philipper auch ermahnt hat, bereits ein paar Verse vorher, das haben wir bereits betrachtet. Er ermahnt die Philipper, tut nichts als Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, denn jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Wir haben jetzt schon mehrmals gesagt, das ist eine der zentralen Botschaften des ganzen Briefes, was dieser Brief uns mitteilen möchte, wie wir die Sache Jesu, wie wir in unserem geistlichen Leben, in unserem christlichen Leben wandeln sollen. Und genau das verkörpert Timotheus. Er sucht nicht das Seine, sondern das, was Jesu Christi ist. Er folgt in den Fußstapfen Jesu. Und es ist spannend, dass wir diesen Gegensatz haben. Es gibt zwei Optionen. Entweder wir suchen das Eigene oder wir suchen das, was Jesu Christi ist. Und das ist interessant, das ist ein Gegensatz. Das ist ein Gegensatz. Du kannst nicht beides gemeinsam suchen. Und das klingt fast ein bisschen so, wie wenn ich das suche, was Jesu Christi ist, dann habe ich eine schlechte Karte gezogen. Vor kurzem hat eine Bekannte von uns gesagt, kann man sich auch mit 80 oder 90 Jahren bekehren? Was ist der Hintergedanke? Ich will jetzt leben. Und wenn ich mich bekehre, kann ich nicht mehr leben. Man müsste sagen, nicht mehr so leben, wie ich will. Denn eines kann jeder bezeugen, der aus der Welt errettet worden ist, das wahre Leben ist bei Jesus. Aber dass die eigenen Interessen, die uns nahe sind, was ist das? Das ist mein subjektives Wohlbefinden. Fühle ich mich wohl? Eine furchtbare Frage im Reich Gottes. Fühle ich mich wohl? Dann sage ich, nein, ich fühle mich vielfach nicht wohl. Ich bin gestresst. Ich bin herausgefordert. Aber darum geht es nicht. Die Frage ist, bin ich an dem Platz, an den Gott mich gestellt hat? Diene ich Jesus Christus? Das eigene ist zum Beispiel auch, sein eigenes Leben zu riskieren, so wie der Epaphroditus sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, für die Gemeinde, für die Geschwister, für Paulus. Und das ist jetzt das andere, dass wir eben die Frage uns stellen, wollen wir unserem Herrn dienen und seine Mitarbeiter sein? Mitarbeiter im Reich Gottes, muss ich sagen. Wollen wir den Geschwistern in der Gemeinde dienen? Wollen wir der Sache der Gemeinde insgesamt dienen? Und das ist eines der Wesensmerkmale dieser Mitarbeiter des Paulus, dass sie sich für dieses Werk zur Verfügung gestellt haben. Und so werden diese Männer Vorbilder, Diese Männer wie Timotheus und Epaphroditus werden Vorbilder und Paulus sagt dann später im Philipperbrief, seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, weil Paulus lebt auch so, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und mit uns meint er sich selbst, Timotheus, Epaphroditus und natürlich andere Mitarbeiter, mit denen er unterwegs ist, auch ein Silas, wie wir gehört haben. Und jetzt ist die Frage, wo stehen wir? Und es kann gut sein, dass du sagst, na gut, wenn Paulus sagt, alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist, wer bin dann ich, dass ich mir einbilde, dass ich derjenige bin, der das sucht, was Jesu Christi ist. Geschwister, und ich glaube, wenn wir so denken, sind wir auf einem richtigen Weg, denn es ist menschlich eine Überforderung, dass wir diesem Vorbild nachkommen. Das ist eine Überforderung, eine menschliche Überforderung. Und trotzdem sagt Paulus, nehmt euch an diesen Menschen ein Vorbild. Nehmt euch an diesen Menschen ein Vorbild. Und ich glaube, das ist das Entscheidende für unsere Nachfolge. Wer sind unsere Vorbilder? Wer sind unsere Vorbilder? Wem will ich nachjagen? Und dann dürfen wir das umsetzen, was wir auch schon im Philipperbrief gelesen haben, nämlich Paulus sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Also, dass wir ernsthaft sagen, da ist das Vorbild, da bin ich. Mit Furcht und Zittern, mit Ernsthaftigkeit will ich dem Vorbild nacheilen. Und dann heißt es dort, denn Gott ist es, der in euch wirkt. Das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Ehre. Also wir dürfen diese Schwäche, diese Schwachheit freimütig Gott bekennen. Freimütig Gott bekennen. Und dann eine zweite Eigenschaft, ein zweites Merkmal finden wir in dem Text, dass Paulus sagt, ihr kennt aber die Bewährung dieses Timotheus, der also wie ein Sohn seinem Vater, mit seinem Vater gedient hat im Evangelium. Die Bewährung. Das erste, die Gesinnung. Das zweite, die Bewährung. Und Bewährung ist ein interessantes Wort. Bewährung, dieses griechische Wort, kommt ursprünglich von dem Prüfen von Geld. Du hast Geld geprüft auf seine Echtheit. Du hast Gold geprüft auf seine Echtheit. Und da kommt dieser Begriff der Prüfung, der Bewährung her. Denn was ist denn das Problem mit Gold, das im Handel ist? Das Problem ist, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das ist das Problem. Daher muss Gold auf seine Richtigkeit, auf seine Echtheit geprüft werden und dann ist es ein bewährtes Gold. Und genauso müssen auch wir auf unsere Echtheit geprüft werden. Wir sagen auch in unserer Sprache mehr Schein als Sein. Auch das kennen wir und das ist in der digitalen Instagram-Welt umso mehr ein Problem. Mehr Schein als Sein. Ich bin ja kein Instagram-User, auch nicht Facebook, aber meine Kinder zeigen mir das hier und da. Hey, das ist super Bilder, super. Und es ist nicht nur dann, dass sie die Bilder von der besten Seite sich darstellen, sondern teilweise werden die noch geschönigt, die Bilder. Und wenn du den Menschen dann in live begegnest, sagst du, ist das das Gleiche? Das ist eine große Gefahr in unserer Social-Media-Welt, mehr Schein als Sein. Wir aber wollen bewährt sein. Und nach Römer, im Römerbrief gibt es eine Definition. Übrigens, all diese Dinge habe ich auf ein Blatt wieder zusammengestellt, das ihr nach der Predigt gerne mitnehmen könnt, wo diese Bibelstellen auch stehen. Im Römerbrief wird uns berichtet, wie es zur Bewährung kommt. Nämlich durch Bedrängnisse und Ausharren. Und das trifft zum Beispiel auf den Timotheus zu. Er ist durch viele Bedrängnisse gemeinsam mit Paulus hindurchgegangen und ist bei Paulus geblieben. Und er sagt, ihr kennt seine Bewährung. der ist nicht davon gerannt. Er ist durchgegangen. Und jetzt kommen die Bedrängnisse, dann ist das Ausharren und dann entsteht daraus die Bewährung. Und Petrus greift dieses Bild sogar auf. Er sagt, dass die Verfolgung, die Bedrängnisse dazu da sind, dass sie geprüft werden wie Gold. Wortwörtlich im ersten Petrusbrief bringt er das. Und Bewährung ist sowas Wichtiges. Wir müssen auf Geschwister schauen, die sich bewährt haben. Durch Schwierigkeiten hindurch. Die ausharren im Dienst. Für Gemeindeleiter ist das ein Kriterium, dass man Menschen wählt, Männer wählt jetzt bei Gemeindeleitern, die bewährt sind. Ich habe einmal in einem Gemeindegründungsprojekt, in dem ich involviert war, einen alten und erfahrenen Gemeindebauer gefragt, wie stellst du dir das eigentlich vor, dass wir Leiter finden in der Gemeinde? Und er hat gesagt, du, das ist überhaupt nicht schwer. Das ist nicht so schwer, wie du glaubst. Mach deine Augen auf, schau, wer da ist, schau, wer sich für die Menschen interessiert, schau, wer sich für die Sache der Gemeinde interessiert und wer sich einsetzt und diese Menschen, die nimm, begleite sie, arbeite mit ihnen, gib ihnen Verantwortung, gib ihnen mehr Verantwortung und dann hast du Leiter. So einfach ist es, hat er gesagt. Und in gewisser Weise ist es einfach und trotzdem machen viele Gemeinden den fundamentalen Fehler, wirklich, ich sage so brutal, dass Männer in Leitungsaufgaben eingesetzt werden, die nicht bewährt sind. Weil man oft glaubt, ja, der wird sich schon bewähren. Das kann einmal gut gehen. Aber ich glaube, dass das biblische Prinzip hier völlig klar ist. Wir brauchen bewährte Männer, die wie Gold geprüft sind, die nicht übertüncht sind. Das ist auch ein Wort, das wir aus der Heiligen Schrift kennen. Ja, ich komme zum Schluss. Ihr seht, das Thema der Mitarbeiter ist ein riesiges Thema. Ich habe selber ein paar Artikel im Vorfeld gelesen. Es begeistert mich. Es begeistert mich, was wir über Mitarbeiter aus der Heiligen Schrift lernen können. Ich habe euch ein paar Dinge vorgestellt, die in diesem Brief uns weitergegeben werden. Der Titel war, dass Mitarbeiter eine Quelle der Ermutigung sind und der Freude. Und ich wünsche mir, ich hoffe, dass wir dieses gleiche Anliegen haben. Ich habe zwei Kennzeichen solcher Mitarbeiter vorgestellt. Es ist eine Gesinnung, die auf Jesus Christus gerichtet ist. Es ist Bewährung, dass wir durch Schwierigkeiten durchgehen und dranbleiben. Und ja, mein Wunsch ist, dass wir als Gemeinde uns dann auch ausstrecken und auch dann nach solchen Männern und Frauen Ausschau halten, sodass auch die Gemeinde hier am Ort profitieren darf, ermutigt wird und auch voller Freude wird. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, ich danke für den Reichtum deines Wortes immer wieder neu. Ich bete darum, dass wir lernen. Ich bete darum, dass du das Wort Gottes in uns lebendig machst, dass es in uns Gestalt annimmt. Dass wir das in das Leben übertragen und erleben dürfen, Herr, wie du da bist und uns darin stärkst. Sodass wir erkennen, das ist das wahre Leben. Wir müssen nicht das unsere suchen, sondern bei dir ist das wahre Leben. Ich danke dir dafür und ich bete dich an im Namen Jesu. Amen. Vielleicht